Ein besonderer Montag, ausnahmsweise ohne Carsten, aber mit dem vertrauten Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Zwei Nichtwissende sitzen am Telefon, Hagen und ich, Reinhard. Aber wir haben Gott sei Dank einen wissenden Sergei Lochthofen dran und sagen erstmal Hallo.
Hallo und eine schöne Woche den Herren und natürlich unseren Zuhörern.
Guten Morgen.
Wir sind ja auch nicht ganz so nichtwissend, aber ich glaube, Sie lesen wirklich, ich glaube, kann man sagen, zwei Tageszeitungen, drei Tageszeitungen, also jeden Tag auf jeden Fall, oder? Das ist ein Klischee.
Das ist jetzt schon eine Recherche. Nein, nein, ich habe natürlich den Vorzug, dass ich spät abends, wenn ich zu Bett gehe, noch mein Bett nehme. Und ich habe wirklich mehrere überregionale und restliche Dinge auch schon gelesen zum Teil oder lese sie dann nochmal. Und insofern sage ich jetzt mal, fühle ich mich doch gar nicht so schlecht informiert. Leider sage ich meistens für die Tageszeitung so, zumindest die harten Nachrichten hat man natürlich am Abend schon im Internet. Also das, was die Zeitung den nächsten Tag bringen, muss verarbeitet sein, muss weitergeführt werden. Das gelingt nicht immer so.
Bevor wir zum ersten harten Thema kommen, trotzdem noch mal die Frage, gibt es trotzdem auch eine Zeit, wo Sie sagen, Urlaubszeit heißt für mich, ich möchte bewusst mal keine Nachrichten bekommen, ich möchte einfach mal bewusste Nachrichten noch leben. Haben Sie solche Phasen?
Also ich hatte mal so eine Phase, es wird so 1978 gewesen sein, da ist in Afghanistan ein amerikanischer Botschafter oder irgendjemand gekidnappt worden und ich war im Urlaub und habe das nicht so richtig verfolgt. Ich habe es bis jetzt noch nicht so richtig nachrecherchiert, das ärgert mich immer noch. Das heißt, wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, muss man ständig, also wenn man auch einen gewissen Fundus als Hintergrund hat, immer wieder draufsetzen. Und Lücken kann ich an der Stelle nicht leiden, ich fühle mich dann unsicher und wenn Sie mich dann fragen und ich muss rumeiern, das gefällt mir gar nicht.
Deswegen, wo Sie nicht rumeiern müssen, ist bei jemandem wie US-Präsident Donald Trump, der ist sozusagen der Nachrichtenlieferant Nummer 1, kann man fast sagen, wenn man so die verschiedenen Medien betrachtet. Der war mehrfach in den Schlagzeilen in den vergangenen Tagen, unter anderem hat er kurzzeitig vorgeschlagen, doch die US-Wahl zu verschieben, hat dann aber einen Rückzug gemacht. Wie können wir das wieder bewerten? So ein echter Trump war das doch.
Naja, er hätte lieber einen echten Putin gemacht. Das heißt, natürlich würde er die Wahlen ganz aussetzen wollen, mit irgendeinem Notstand das erklären und dann 4 Jahre weiter regieren, wie das in Russland und in China üblich ist. Das gefällt ihm sehr gut, deswegen findet er auch die Spitzenleute dort an sich ja sehr sympathisch, weil die das machen können, er nicht. Aber er merkte natürlich selbst in seinen Reihen, die sonst geschlossen hinter ihm stehen, wo die Abgeordneten im Kongress Angst haben, wenn sie sich gegen Trump stellen, dass sie abgestraft werden vom Teil ihrer Wähler. Selbst da gab es Widerspruch. Das heißt also, die Versuchung zeigt, ist selbst in einer Demokratie sehr hoch, möglicherweise das auszusetzen und weiter zu regieren per Dekret. Insofern, sage ich mal, war es interessant, wie stark Amerika da noch Widerstand leistet und der war ja doch beeindruckend, so dass Trump eingeknickt ist. Aber man muss hinter die ganzen Dinge auch eine Strategie sehen. Er hat sehr, sehr schlechte Karten im Augenblick, schlechte Umfragewerte sind das eine. Aber das sehr schlechte Management der Corona-Epidemie und die Wirtschaftslage, er muss ablenken, er muss laufend ablenken und auf andere Themen kommen, damit sich sozusagen die Diskussion nicht zu sehr auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Und das kann er sehr geschickt.
Auf jeden Fall kann man ja sehen, dass er provoziert, ne? Also mit genau solchen Aussagen, mit Twitter und den wieder neuen Rückzügen, aber auch natürlich in den aktuellen Demonstrationen, wo nicht markierte Bundespolizisten eingesetzt werden. Das sind alles kleine Provokationen hinsichtlich der Wahl, aber inwieweit, weil er ja auch immer als Ursache häufig genannt wird für die Spaltung der Gesellschaft, inwieweit ist er dann möglicherweise auch nur Symptom? Also sprich, wie könnte denn ein anderer Präsident möglicherweise, ein demokratischer Präsident, irgendetwas an dieser Spaltung ändern, die ja schon so weit geht, dass sich bewaffnete Milizen verschiedener Lager gegenüberstehen?
Naja, wenn Sie jetzt den Einsatz in Portland sehen, dann hat das natürlich die Funktion, erstmal den starken Mann zu markieren und zweitens dafür zu sorgen, dass diese Proteste nicht bis in den Wahlkampf hinein getragen werden. Es ist ja nicht untypisch für Amerika, dass etwas aufflammt, es gibt hitzige Auseinandersetzungen, es werden Autos angebrannt und Barrikaden errichtet, die einen empören sich darüber, die anderen sagen, das ist nur konsequent aufgrund des Verhaltens des Staates. Und dann beruhigt sich das nach ein paar Wochen. Und Portland ist insofern für ihn sehr, sehr negativ, weil das immer wieder weitergeht. Aus diesem Grunde versucht er natürlich an solchen Stellen auch einzugreifen und seiner Wahlklientel, um die geht's allein. Das ist ungefähr ein Viertel der Bevölkerung der Vereinigten Staaten, also sein Reservoir, aus dem er schöpft, Denn die Hälfte geht nicht zur Wahl. Wenn die Hälfte nicht zur Wahl geht, reicht ja ein Viertel, wenn du von ihnen gewählt wirst. Also da versucht er, die zu mobilisieren. Ja, ist da auch noch nicht am Ende. Also wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass das jetzt alles nur so ein bisschen Firlefanz ist. Die Anglikanen stützen ihn nach wie vor sehr stark, obwohl er sicherlich kein gottesfürchtiger Mann ist und ein Leben führt, das jenseits sozusagen der Regeln der Bibel steht. Aber er gibt ihnen natürlich bei einer ganzen Reihe Themen recht und versucht, das umzusetzen. Also der Mann ist noch nicht am Ende, aber er ist angeschlagen.
Sie haben ja gerade die Wählerschaften irgendwie thematisiert. Ne? Er hat ja offensichtlich irgendwie die medialen Mittel und irgendwie auch die Themen, mit denen er halt große Identitätswerte schaffen kann, eben bei seiner Stammwählerschaft. Was könnte denn ein Joe Biden dem halt irgendwie entgegensetzen, um tatsächlich halt die bei der letzten Wahl nicht gegangen sind, aus einem mehr oder weniger oder demokratischen Lager oder aus einem unentschlossenen Lager halt tatsächlich irgendwie auch identifizieren zu lassen.
Dass er gar keinen Fehler macht, dass er nicht irgendein Thema ans Bein kriegt, das in Amerika jetzt mit Steuer und mit irgendwas zusammenhängt. Sie sehen ja, Donald Trump hat seine Steuererklärung sogar die ganze Zeit verheimlicht. Können wir sogar vorstellen, dass wenn wir einsehen könnten oder das, was die Deutsche Bank über ihn weiß, kann sogar sein, dass er pleite ist schon lange. Aber das wissen wir nicht. Das heißt, der Biden darf keinen Fehler machen. Also am besten gar nichts tun, weil das beste Argument, zur Wahl zu gehen, ist Donald Trump selbst, auch für diejenigen, die ein anderes Amerika haben wollen. Das heißt, er motiviert viel stärker als ein relativ langweiliger Biden. Der könnte aber für die Wechselwähler, um die es ja letztlich geht, ja, also nicht die strammen Demokraten oder strammen Republikaner, sondern es geht um die Wechselwähler, den könnte er eine Perspektive bieten, der Amerika wieder, sage ich mal, zu beruhigen. Das wird aber sehr schwer gelingen, denn vor Trump hatte er ja schon mit der Tea Party Bewegung eine sehr starke Spaltung und Polarisierung in Amerika eingesetzt.
Deswegen frage ich, inwieweit ist Trump Symptom oder Ursache?
Das ist ein sehr starker Ausdruck dessen, aber er ist nicht allein. Das heißt also, ich glaube, Amerika, auch unter den Druck des Wettbewerbs mit China geraten, reagiert oftmals kopflos, und das sind vor allem die Vertreter der alten Garde, sage ich mal, die das machen. Da ist Amerika schwer dran, und wir stellen ja auch fest, im Verhältnis zu Europa hat ja schon Obama auch einen wesentlichen Schwenk vollzogen. Pazifik spielt eine größere Rolle. China, das Verhältnis zu China wird entscheidend. Also insofern, sage ich mal, die gute alte Welt, die alle zurückhaben wollen, damit sie in Ruhe dann auch reisen können und die Pandemie hinter sich kriegen, die wird es so nicht mehr geben.
Da Sie gerade zum Wettbewerb mit China ansprechen, wie ist denn diesbezüglich die Meldung zu bewerten, dass Donald Trump und auch andere Republikaner sagen, die chinesische Videoplattform TikTok, also zur Erinnerung, die unter 15-Jährigen sind, dass die dann oft mitsingen und mit dem Smartphone dann sich selbst filmen, die nutzen genau diese Videoplattform, die sollen in den USA verboten werden, weil befürchtet wird, dass Nutzerdaten an chinesische Geheimdienste gegeben werden. Wie haben Sie die Meldung aufgenommen?
Ja, das stimmt natürlich im Kern. Selbstverständlich wird das weitergegeben. Das wissen wir aber spätestens seit den Debatten in diesem Land über NSA und den Abhörskandal der Kanzlerin. Die Amerikaner geben sehr, sehr viele Milliarden aus. Mit vielen tausend Beschäftigten sind sie beschäftigt natürlich, auch über ihre großen Internetgiganten in der ganzen Welt Informationen abzuschöpfen, nicht nur politisch, nicht nur für die Diplomatie, sondern auch wirtschaftlich. Es wird Wirtschaftsspionage betrieben. Es wird alles gemacht und manipuliert natürlich an dieser Stelle. Das heißt also, wir sind mitten in dieser Auseinandersetzung, und das ist jetzt etwas, was natürlich die nächsten Jahrzehnte prägen wird, dieses Verhältnis der einzigen bis dahin vorhandenen Supermacht Vereinigte Staaten. Nimmt man mal Russland weg, weil sie wirtschaftlich völlig schwach sind, aber militärisch zwar noch stark sind, aber eben wirtschaftlich nichts bringen. Und jetzt diese Auseinandersetzung mit China. Das heißt, TikTok ist nur ein Teil dieser Geschichte und motiviert natürlich Donald Trump erst recht dagegen vorzugehen, weil er eine schwere Schlappe erleben musste. Dank TikTok, da hatten sich junge Leute verabredet, die Karten für einen sozusagen Einstieg in den Wahlkampf, den Donald Trump plante, und wo er dann mit Begeisterung seine Mannschaft berichteten, dass schon 1 Million Vorbestellungen für die Veranstaltung damals vorlagen, dann war das ein ganzer, sozusagen, ein verabredeter, konspirativer Schlag gegen ihn, und am Ende waren ja nur ein paar Tausend, die dann in diesem Stadion saßen. Das heißt, TikTok war beteiligt als Plattform, nicht die Veranstalter selbst, die das Ding führen, aber die jungen Leute dort, die da unterwegs sind, diese Veranstaltung zu sabotieren. Das heißt, Donald Trump ist zusätzlich motiviert, neben dieser Rivalität Amerika und USA, die chinesischen neuen Konzerne klein zu halten. Das wird aber nicht auf Dauer gelingen, weil die Chinesen natürlich mit Wucht an dieser Stelle auch arbeiten. Europa völlig hinten runter.
Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt mal über den großen Teich von Amerika nach Europa zu unserem eigenen Land, zur Hauptstadt Berlin. Da haben am Wochenende die sogenannten Corona-Demos stattgefunden. Rund 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren mit dabei.
Nicht 20, sondern 20.000.
20, habe ich 20 gesagt, 20.000.
1,3 Millionen, das zeigt ja, welch schweren Schaden sie im Kopf haben, ja.
Ja, und diese Teilnehmer, da waren ja unterschiedliche Gruppierungen mit dabei. Also Linksextreme, Rechtsextreme, Regenbogenfahnen waren zu sehen, Pegida-Fahnen waren zu sehen. Das war ja so ein gemischte Opposition, die sich selten so zusammenfindet, ne?
Ja, das ist ja ein trauriges Bild, dass sich zum Teil Leute, die politisch an ganz anderen Ufern unterwegs sind, da zusammenfinden, wenn es darum geht, einfach die Gesellschaft zu sabotieren, sage ich mal, gut Deutsch. Es gibt ja viele Diskussionen, Kommentare dazu. Die meisten normalen Menschen in diesem Land fassen sich nur am Kopf und sagen, was sind das für Schwachköpfe. Es ist natürlich auch so. Also ich bleibe ja bei meiner These, die sehr konservative ist, 5% der Bevölkerung in einem Land und auch in Deutschland haben im Prinzip eine Meise. Auf verschiedenste Art und Weise. Manche haben eine ganz harmlose Geschichte. Der Nachbar, weiß man, der ist ein bisschen komisch, aber er tut niemandem was. Aber dazwischen sind auch sehr viele Aggressive, die unbedingt auch den anderen ihren Willen aufzwingen wollen und die auch sehr aggressiv zum Teil übergreifen auf die Leute. Ja, also wenn die Berichterstatter angegriffen werden, ist das keine Kleinigkeit in diesem Land. Das heißt, diese sind heute in der Lage, sich zu versammeln. Das ist ein Zeichen der Freiheit in diesem Land, aber natürlich muss man aufpassen, dass man sich nicht von ein paar Verrückten terrorisieren lässt. Bei 5% der Bevölkerung sind das nur 4 Millionen, da waren das nur ein paar Hansel in Berlin, aber es ist ein größeres Potenzial.
Wahlergebnisse, die, wenn man vielleicht auch für verrückt halten kann, geben ja durchaus ein anderes Bild auch ab. Da geht es ja auch mal mehr um mehr als nur 5%. Und ich habe deswegen auch die Frage, also wird man irgendwie angesichts dieser weltanschaulichen Melange, die da so zusammenkommt, wird man da irgendwie in der Beurteilung der Lage überhaupt noch gerecht, wenn man in den alten Rechts-Links-Schemata denkt? Also müssen wir da vielleicht für Minderheits- und Mehrheitsfragen irgendwie in neuen Begriffen denken?
Also ich würde sagen, die Tatsache, dass da auch Linke mitmarschiert sind, auch dieser Teil ist ja extremistisch innerhalb der Linken. Das heißt also zum Teil nicht in der Lage, sich richtig zu artikulieren. Das heißt also, sich zusammenzutun mit NPD und anderen geht gar nicht. Da muss man gar nicht lange drüber reden. Wer dahin fährt, der hat sich selbst sein Urteil sozusagen gefällt. Das ist einfach die Situation. Wir müssen einfach sehen, es ist eine Gruppe vorhanden in der Gesellschaft, die kann auch durch Internet heute stärker mobilisiert werden, als es früher der Fall ist. Sie sind im Hass auf die normalen Verhältnisse sich einig, ob rechts, links oder Aluhelm. Das ist ja eine Situation, die müssen wir natürlich im Blick behalten, weil im Augenblick auch in der ganzen Gesellschaft ein Problem entsteht, dass Minderheiten in der Lage sind, den Rest ziemlich zu terrorisieren. Ja, wenn wir sehen, dass die Pandemie wiederkehrt und die veranstalten so eine Geschichte und die Ansteckungsgefahr bei der Art von Demonstrationen sehr hoch, dann muss man fragen, kann man das überhaupt zulassen? Es ist sicherlich ein Ausdruck der Freiheit, dass die das machen können, aber wenn die sich an keinerlei Regeln und Normen halten, muss man auch sagen, in anderen Bereichen, es ist strafbar. Insofern muss man da auch konsequent sein. Insofern finde ich auch richtig, dass die Polizei das durchgezogen hat und ich hoffe, und da bleiben wir in Deutschland immer in dem Hoffnungsbereich, ich hoffe, dass die Justiz beim nächsten Mal auch durchaus der Polizei glaubt, wenn sie sagt, diese Veranstaltung können wir nicht durchführen oder den örtlichen Behörden, weil die Gefahr der Ansteckung zu groß ist. Das heißt, oftmals braucht es so ein Fanal. Ich glaube, dieses ist in Berlin gegeben worden und insofern gehe ich mal davon aus, es wird nicht mehr ganz so leicht sein, so eine unsinnige Veranstaltung durchzuführen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was sind die Konsequenzen? Wie kann man überhaupt jetzt damit umgehen? Sie sagen also einmal von vornherein das gar nicht zulassen, aber auch mal ein bisschen privater gedacht. Wie gehe ich damit um? Und zum Teil ist es bei mir persönlich so im Bekanntenkreis, dass wenn ich solche Themen höre und merke, da hängt jemand wirklich der Bill Gates Verschwörungstheorie an, was sage ich da? Das sind ja manchmal auch ganz konkrete Fragen. Was würden Sie da sagen?
Ja, am besten man hat ein Thermometer dabei und misst erstmal die Temperatur bei demjenigen. Das heißt also natürlich hat das immer so einen Reiz, derjenige zu sein, der genau weiß, wo es lang geht. Das ist, sag ich mal, auch seit dem Mittelalter kennen wir das nicht ungewöhnlich ist. Und sag ich mal, wir sehen es ja auch, wie schnell dann in Amerika auch ein Wahlsieger daraus wird. Also jemand, der solche kruden zumindest Auffassung zur Gesellschaft befeuert und am Ende eine satte 25-30-prozentige Truppe hinter sich bringt. Das heißt also, das ist schon gefährlich. Wir müssen aufpassen, dass wir keine Werbung dafür machen. Ich glaube, die Diskussion das letzte Mal war ziemlich heftig, wo es um diese Verschwörungstheoretik und das Ganze ging. Das hat ihn viel Zulauf gebracht, kann ich mir vorstellen. Bei den Reichsbürgern haben wir es ja erlebt. Das Thema war ja schon seit vielen Jahren bekannt. Ich kenne es auch noch aus meiner journalistischen Arbeit. Man wusste um die Gefahren, die da sind, und durch die breite Beschäftigung damit immer wieder Angst schüren, auch in diesem Zusammenhang, entsteht ein Werbeeffekt. Pegida war es nicht anders, AfD war es nicht anders. Also wir sollten auch in unserem Verhalten da an dieser Stelle etwas lernen, gelassener sein und natürlich dann auch darauf drängen, dass Justiz und Polizei an dieser Stelle härter durchgreifen. Es heißt ja immer, in aller Härte soll das Gesetz zur Geltung kommen. Oftmals erleben wir das Gegenteil. Sehen Sie, bei diesen rechten Übergriffen in Erfurt ist ja genau wieder das Gleiche. 12 Leute fallen 3 Leute an. Abgesehen davon ist das ja auch schon, sagen wir mal, merkwürdige Art, sage ich mal, die Dinge zu gestalten, dass dann die Leute werden festgehalten und dann bringen fast um und dann werden sie rausgelassen, weil man sagt, da ist nichts Besonderes passiert durch die Justiz. Da muss man aufpassen. Ich glaube, das Gesetz ist viel breiter als Weg und wir müssen nicht immer nur in der Mitte laufen.
Aber welche strukturellen Probleme sehen Sie denn da, wenn Sie denken, das ist ein wiederholtes Verhalten seitens der Justiz, die Leute da auch zu schnell freizusetzen?
Naja, in der Justiz gibt es ein sehr starkes Gefühl dafür, dass es sozusagen nur, sagen wir mal, legalistisch zugehen darf. Das heißt, der Paragraph muss eng ausgelegt werden, weil natürlich die nächste Instanz oder die übernächste Instanz einrüffeln kann. Das mag kein Richter, das mögen die Richter an sich nicht. Aber wir sehen ja auch, dass die Gesellschaft sich verändert, dass dieses sozusagen die Minderheiten, zum Teil extreme Minderheiten, die Paragraphen sehr genau ausloten, wie weit man da gehen kann. Und da ein kreativer Ansatzpunkt. Ich glaube, die Justiz ist im Augenblick ein wichtiger Punkt. Die Polizei hält den Kopf hin und stellt immer wieder fest hinterher, ja, da werden sie wieder freigelassen. Das heißt, an dieser Stelle etwas klarer vorzugehen und nachhaltiger, glaube ich schon, dass das wichtig ist. Die Politik kann nicht ohne weiteres einem Richter in Deutschland irgendwas vorschreiben. Das ist auch gut so, ja, vor der geschichtlichen Erfahrung vor allem, vor diesem Hintergrund. Aber insgesamt glaube ich, die Praxis ist so und mein subjektives Gefühl ist darüber hinaus, dass ein Teil der Richter sehr konservativ die Dinge auslegt. Das heißt, es ist immer eine Auslegungssache. Kann man kreativer machen, die ganze Geschichte. Da müssten wir einfach insgesamt in Deutschland und natürlich in Thüringen, ich vermute jetzt mal, der Innenminister Mayer als SPD-Spitzenkandidat sucht natürlich Themen, sich zu profilieren. Da hätte er ein gutes Feld in Thüringen, wenn ich jetzt die Übergriffe der letzten Zeit nehme, da richtig Pressing zu entwickeln und die Justiz wäre gut beraten, da behilflich zu sein.
Wir werden nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Sergei Lochthofen. Und
also, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und hoffentlich eine ruhigere Woche.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.